Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Lasst uns beten. Papa im Himmel, ich danke dir, dass wir uns dir nahen dürfen. Dass du uns deine Kinder nennst und uns zu deinen Kindern gemacht hast. Und ich bete, dass dein Reich komme und dein Wille jetzt geschieht, wie im Himmel, so auch hier in unserer Mitte. Ich bete, dass du uns Ohren des Herzens gibst, die verstehen, was du uns sagen willst. Danke, dass du das machst. Amen. Amen. Gott sucht Partner. Partner, mit denen er vertraut werden kann. Aber leider wollen wir nicht immer so, wie Gott will. Und wir laufen leider seinem Auftrag auch immer wieder davon. Und wir wollen uns eine Person anschauen in der Bibel, die Gott kannte, in Teilen sogar nah kannte und die ein Navi war. Nee, nicht kein Navi vom Auto, sondern ein Navi, ein Berufsprophet. Und trotzdem hatte diese Person mit einem bedingungslosen Vertrauen gegenüber Gott seine Probleme. Also ganz ehrlich, ich hätte mir an Gottes Stelle diese Person nicht als meinen Propheten ausgesucht. Denn dieser Mensch war ganz schön engstirnig, der war miesepetrig, der war selbstgerecht und vor allen Dingen stur, das kann ich gar nicht ab. Und noch dazu heißt er Jona, Taube, das spricht doch für sich, flatterig wie eine Taube, oder? Nun, bei der Betrachtung von diesem Mann lag es nahe, die Predigt in Anlehnung an den Film mit Leonardo DiCaprio zu nennen, Catch me if you can, fang mich, wenn du kannst, weil Gott Partner sucht und er wollte es nicht wirklich sein. Das Jona-Buch ist kurz, nur 4 Kapitel lang, es ist klein und trotzdem war Jona wahrscheinlich in Israel ein ganz großer. In 2. Könige 4, Vers 23 prophezeite er dem König Jerobeam, dem Zweiten, dass er die Feinde Israels besiegen wird und wieder die ganzen Bröckel zusammensammeln und einen wird. Und diese Prophezeiung ist auch ziemlich bald darauf eingetroffen. Und das, obwohl dieser König Jerobeam ziemlich gottlos lebte und auch Israel in seiner Regentschaft immer weiter weg von Gott brachte. Aber diese Erfüllung der Prophezeiung hat Jona garantiert zu einem wichtigen Mann in seiner Zeit gemacht. Und das Buch Jona geht ganz unvermittelt los. Da lesen wir gleich in den ersten Zeilen geht's los. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarschisch zu fliehen, weg aus dem Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. So weit zum Wal kommen wir heute nicht. Diese ersten Zeilen, eigentlich die ersten zwei Verse dieses Jona-Buches haben schon so in, dass man da 4 Predigten drüber halten könnte, locker. Aber was man sofort begegnet ist, dass Gott Partner sucht, denen er sein Herzschlag offenbaren kann. Zweimal heißt es im Vers 3, dass Jona vor dem Angesicht Gottes wegläuft. Jemand, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, der redet vielleicht häufiger vom Angesicht Gottes. Aber sind wir uns bewusst, was das wirklich bedeutet? Was ist denn das Angesicht? Durfte Jona das Gesicht Gottes anschauen? Ja, Bibelkenner unter uns werden sofort sagen, stopp, keiner darf Gott sehen, denn er muss sofort sterben. Yes, stimmt. Das hebräische Panim, Angesicht, meint im eigentlichen Sinn die Vorderseite des Kopfes, mit der man sieht und die von einem anderen gesehen wird und mit der man sieht eben auch. Und so kann es auch die Vorderseite oder die Oberfläche, die Person bezeichnen oder vor allen Dingen auch den Blick der Augen. Das Angesicht eines Menschen gilt dabei auch als Spiegel der Seele, weil sich darin die Gefühlsregungen zeigen, die Stimmung, die Gesinnung, der Gesundheitszustand. Man sieht, ob jemand ärgerlich ist, wütend ist, freundlich, liebevoll, sanft. Das kann man alles ablesen in dem Angesicht. Auch ob jemand krank ist oder nicht. Man kann sein Angesicht einem zuwenden. Man kann es auch abwenden und je dementsprechend ausdrücken, was man gerade von der Person meint. Nämlich, wenn ich es abwende, zeige ich Verachtung. Dann verhöhne ich diesen Menschen teilweise sogar. Aber wenn ich mich ihm zuwende, meinen Blick auf ihn wende, Blickkontakt herstelle, dann hat er meine ganze Aufmerksamkeit. Ich kann auch meinen Blick senken. Das machen wir in der Regel, wenn uns Schuld drückt. Und dann redet die Bibel vom Angesicht senken. Ich kann es auch, mein Angesicht heben, dann habe ich ein reines Gewissen. Dann bin ich aufrichtig und aufrecht. Ich kann es aber auch gegen jemanden halten und ihm Widerstand leisten. Bei Gott bedeutet das Angesicht, dass er wirklich gegenwärtig ist. Es ist der Ausdruck seiner Gegenwart. Auch er kann das Angesicht zuwenden. Dann meistens deutet es auf Gnade hin, dass er hilft, wo Not ist. Dass er aufrichtet, beisteht, da ist. Er kann es aber auch wegwenden, dann drückt es Gleichgültigkeit, ja sogar Verachtung aus. Er kann es verbergen, dann geht es um Schuld und Gericht. Und er kann es auch entgegenhalten, dem Menschen widerstehen und sagen, so nicht, mein Freund. Wie bei Menschen wird Gottes Angesicht dann eben auch als Spiegel seines Inneren betrachtet, in dem sich dann Gnade und Ungnade, seine Herrlichkeit und Liebe oder auch Zorn darin zu erkennen geben. Der Mensch, der Gottes Angesicht schaut, kommt also mit dem Wesen Gottes in Berührung. Ja, der Mensch kann Gott nicht sehen, ohne zu sterben. Also nicht so, wie ihr mich seht. Und ich euch sehe. Das verkraften wir nicht. Da vergehen wir. Da ist Schuld dazwischen und ein gefallener Mensch. Dazu müssen wir erst völlig auch im Leib hergestellt werden. Wenn aber Gott jemanden sein Angesicht zeigt, dann, und er das sehen darf, dann meint das in der Bibel, dass Gott sich diesem Menschen so weit zuwendet, sein Wesen so weit ihm gegenüber offenbart, dass er es gerade noch aushält, ohne zu sterben. Wir merken, das ist nicht ein fester Begriff, wenn Gott sein Angesicht zeigt, sondern es ist abhängig von dem Menschen und wie viel Gott zeigen will oder wie viel Gott zeigen kann, ohne dass der Mensch dabei stirbt. Es ist eine Dynamik drin. Und so kann Jakob von seinem Kampf am Jabbok mit diesem Menschen sagen, wow, ich habe gerade mit Gott gekämpft, ich habe Gottes Angesicht gesehen. Und auch Mose hat Gott so nah gesehen auf diesem Berg und dann sagt er ihm, aber lass mich dich richtig sehen. Und dann sagt Gott, nein, das kannst du nicht, aber du darfst mir hinterher schauen. Und er hat Gott auf eine Art und Weise erleben dürfen, wie er es verträgt und wie Gott es in der Beziehung, in der er mit dem Menschen steht, quasi es machen will. Ganz souverän. Ich selber muss dazu sagen, ich kenne solche Zeiten, wo ich Gott dermaßen nah begegnet bin in meinem Leben. Unfassbar. Und ich kenne Zeiten in Versammlungen, wo ich Gott begegnet bin, auch unfassbar nah. Aber interessant ist, dass wenn Gott uns richtig nahe kommt, ist das meistens nicht in der Menge, sondern im verborgenen Ort. Dort, wo ich zu Hause oder auf dem Feld, bei mir ist zu Hause, in meinem Zimmer, alleine mit Gott bin und ihn einfach suche und sage, ich will dein Angesicht sehen und dranbleibe, da hatte ich die intimsten, stärksten Begegnungen mit Gott. Und es darf uns motivieren, dieses Angesicht Gottes zu suchen. Und bei Jesus war das übrigens auch so. Jesus ging weg von den Leuten, um seinen Vater zu suchen. Und dann gibt es, ich glaube, zwei Stellen gibt es, wo wir mal mit reinblicken dürfen, was da so passiert. Und da erzählen die Jünger, wie sich dann die Herrlichkeit Gottes offenbart und dann plötzlich besondere Ereignisse gehen. Und wir kriegen einen kleinen Blick da rein, wie das ist, wenn Jesus den Vater von Angesicht zu Angesicht sieht. Da war der nicht im Powergebet gerade und hat sich die Millionen Worte runtergerattert, sondern er hat wirkliche Begegnungen gehabt. Das Angesicht Gottes steht immer wieder auch für seine persönliche Gegenwart, so wie wir sie hier in, ich sag mal, Otto-Normal-Gottesdiensten erleben können und erleben. Oder wie wir sie auch in Gebetstreffen erleben, zusammen immer wieder. Gott ließ sein Angesicht während der Wüstenwanderung vor dem Volk herziehen. Und er begegnete auch Mose, wenn er mit ihm wie mit einem Freund sprach, immer wieder in dieser von Angesicht zu Angesicht Gegenwart. Und es liegt nah, kommt der Mensch dann vor Gottes Angesicht, sucht er Gottes Angesicht, dann heißt das, ich gehe ins Gebet in der Bibel. Etwas, was für uns sehr wichtig ist, gerade wenn wir über Jona nachdenken, ist, dass wenn jemand Gott in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes ins Angesicht den Abschied gibt, dann ist das Zeichen höchsten Trotzes. Und genau das hat Jona gemacht. Gott sucht Partner, die wie Jona in der Gegenwart Gottes stehen. Da beginnt es nämlich. Jona steht in der Gegenwart Gottes, aber was Gott ihm aufträgt, gefällt ihm nicht und deswegen rennt er davon. Aber er kennt es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und er hat dort Gottes Wesen ein ganzes Stück weit kennen und schmecken gelernt. Und gerade das ist der Grund, weshalb er auch wegläuft. Im Jona 4, Vers 2 lesen wir nämlich, wie er betet. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Was ist das mehr, als dass jemand den Herzschlag Gottes kennt? Auch wenn er ihm nicht passt in dieser Situation. Ist ja manchmal so. Manchmal wollen wir den Herzschlag Gottes für uns selber. Aber wenn es meinen Nachbarn trifft oder den, der mich verletzt hat, dann nicht mehr. Dann bleiben wir hart. Ich füge kurz was ein, das habe ich gar nicht geplant. Ich komme aus so einer Situation, wie Menschen mich zutiefst verletzt haben und wie ich ein halbes Jahr damit rang, dass Vergebung hier reinkommt. Und ich bin immer wieder zu Gott und habe gesagt, ich lass dich nicht, bevor ich nicht wirklich mit meinem ganzen Herzen Vergebung ausspreche. Nicht, dass ich es will, sondern dass ich es tue. Aber ich krieg noch nicht mal die Worte über den Mund. Und dann kam der Moment, wo Gott mir sagte, Frank, weißt du was? Diese Leute, die du da siehst, leben aus derselben Gnade heraus mit mir, wie du sie für dich in Anspruch nimmst. Das war, hat den Knoten gelöst. Ich habe immer gedacht, Herr, im Himmel schaffst du Gerechtigkeit, dann kriegen sie endlich, was dann Sache ist. Herr, kämpfe für mich, mach meine Feinde nieder. Na, Psalmen und sowas. Und er sagte, Frank, im Himmel werdet ihr alle nur über die Gnade staunen. Sie, genauso wie du, denn nur durch die Gnade kommt ihr bei mir an. Sie ist die einzige Garantie, dass du in den Himmel kommst. Gott macht da keinen Unterschied. Wir Menschen haben da unser Limit. Wir machen unseren Unterschied. Gott nicht. Wenn wir das Angesicht suchen, ich habe es gerade eben schon angesprochen, dann bedeutet das für uns oft einen langen Katalog an Bitten, den wir an Gott richten. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist anstrengend. So hast du es auch mal dran, aber nur, glaube ich nicht. Ich habe festgestellt, dass ich Gott viel öfters mehr erlebe, wenn ich einfach zu ihm komme und sage, ich will dein Angesicht sehen und warte. Auf Dialog gekrempelt bin, nicht auf Monolog. Und mich wundert es nicht, dass wir vor Gebetszeiten flüchten, wenn sie immer nur anstrengend sind. Hast du schon mal daran gedacht, dass sich Gott nach der Gemeinschaft mit dir interessiert und sehnt? Weißt du überhaupt, dass das Lebensziel, das, wofür Gott dich geschaffen hat, das ist, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, Intimität mit ihm hast? Hast du schon mal daran gedacht, dass Gott dir sein Herz zeigen will, seine Gedanken offenbaren will, sein innerstes Wesen dir zeigen will und dich hineinnehmen will, sodass du seinen Herzschlag und das, was ihn beschäftigt, erfährst? Dass stille Zeit tatsächlich mal eine stille Zeit werden kann, weil du nur mal sagst, hier bin ich, Herr, rede doch du. Das ist da, hast du schon mal daran gedacht, dass es da ein Mehr an Tiefe, ein Mehr an Intensität, ein Mehr an Intimität in der Begegnung mit Gott gibt. Und dass er daran interessiert ist, dir zu begegnen, sich dir zu öffnen, da zu sein, richtig liebevoll miteinander. Die Bibel zeigt uns, dass es verschiedene Distanzen gibt. Das wäre eine eigene Predigt. Am Mose sieht man schön, wie er zum Berg hinaufgeschickt wird. In verschiedenen Distanzen. Das Volk Tal, dann die Ältesten irgendwo auf halbem Weg auf dem Berg, feiern dort ein Mahl und sehen Gott. Und dann geht's näher, Mose an die Wolke ran. Und dann darf Mose nach sieben Tagen, am siebten Tag, endlich in die Wolke zu Gott rein. Es gibt verschiedene Distanzen, wie wir Gott begegnen können. Und Gott möchte, dass du ihm näher kommst. Er wartet auf dich. Er sehnt sich nach dir. Er will dir sein Angesicht zeigen und sein Wesen, sein Herz offenbaren. Und dann, das ist eigentlich die Basis auch für den Missionsbefehl, dann will er dich zum Partner machen, der losgeht und seinen Willen in dieser Welt tut. Nur, wir haben da oft mit Probleme, weil wir nicht erst bei Gott andocken und wenn wir dann rausgehen, nicht wissen, was wir sagen sollen. Weil wir nicht voll sind, sondern empty. Wir fahren immer auf dem Reservetank rum, wie früher, wenn man Student war oder so. Aber Gott möchte dir begegnen, er möchte dir einen Auftrag geben, so wie er es mit Jona getan hat, und damit du voll gehen kannst und damit du eine Botschaft hast, die Durchschlagskraft hat. Er will dich gebrauchen als sein Partner, als seine Partnerin. Wir sollen Jesu Hände, Jesu Füße und Jesu Münder und Ohren sein, hier auf dieser Welt, die Jesus hinaustragen zu einer Menschheit, zu Menschen, die uns vielleicht nicht passen, wo es vielleicht ähnlich knarzt wie bei Jona. Aber das ist unser Auftrag. Gott will dich als Partner. Aber für ein Leben als Partner Gottes brauchen wir Vertrauen in Gottes Weisheit und Güte. Jona sind die möglichen Konsequenzen für sein Volk bewusst, was passieren wird, wenn er den Auftrag ausführt. Israel befindet sich in jener Zeit in einer immensen Abwärtsspirale. Sie werden immer gottloser. Sie vermischen mehr und mehr andere Religionen mit der Jahwe-Verehrung. Und sie tun nicht, was Gott will. Kompromisse über Kompromisse, bis sie gar nicht mehr tun, was Gott will. Und das ist ein Übel. Diese Abwärtsspirale können wir immer wieder erleben. Auch wir als Christen heute. Dass wir Kompromisse machen mit unserem Glauben, mit dem, was Gott sagt, und uns dann wundern, dass wir immer weiter wegrollen. Wir sind da gar nicht so fern. Wir stehen in der gleichen Versuchung. Aber Jona weiß, dass Gott das nicht länger mit ansehen kann. Er weiß, dass das Gott so zuwider ist und er weiß, was er seinem Volk gesagt hat, zumal zu seiner Zeit Amos aufstand und mit seinen Gerichtsbotschaften genau das verkündete. Und er kann sich das an zwei Fingern ausmalen, wie das ist. Wenn er jetzt hingeht zu den Assyrern nach Ninive, die Hauptstadt von Assyrien damals, wenn er dorthin geht, dann könnten die ja vielleicht umkehren. Warum macht es sonst Sinn, dass er Gericht ankündigen soll vorneweg? Und man muss sich vorstellen, die Assyrer waren für unfassbare Grausamkeit, die wir vielleicht im IS auch ein Stück weit erlebt haben, dafür waren sie bekannt. Und Israel hatte diese Grausamkeit auch ein Stück weit schon kennengelernt in der Vergangenheit. Und nun braucht es nicht viel zum Rechnen, schenkt Gott also den Assyrern noch einmal Gnade und kehrt Israel nicht um, kann ich an zwei Fingern abrechnen, dass wahrscheinlich die zum Richter von Israel werden. Warum soll ich denen dann helfen? Ich verstehe Jona. Never, ever. Niemals. Aber was steuert Jona da? Ich entdecke bei ihm da zuallererst mal Angst. Und die Angst ist größer als das, was er von Gott kennt. Er gibt ihr mehr Raum als das, was er vom Wesen Gottes schon längst erfasst hat. Es ist Angst vor den Folgen, Angst vor der Zukunft, Angst vor den ungeheuren Wegen Gottes. Angst davor, etwas nicht im Griff zu haben, Angst davor, dass ich als Verlierer vom Platz gehen kann. Und es gibt ein gutes Stück Selbstgerechtigkeit mittendrin. Selbstgerechtigkeit heißt ja, dass ich vergesse, dass ich selber aus der Gnade lebe, so wie ich es vorhin geschildert habe. Und dass ich deswegen auch diese Gnade anderen, selbst meinen Feinden, zugestehen muss. Denn Gott liebt auch sie. Und irgendwie ist es Jona, trotzdem Israel immer mehr nur sich als auserwähltes Volk in dieser Zeit sieht, da geht so ein Strom los, der bis hin zu Jesus geht, so der fängt ungefähr in der Zeit vom Jona an, dass sie immer mehr das Bewusstsein haben, nur wir, nur für uns ist Jahwe da. Das fängt in dieser Zeit an. Aber Jona sieht weiter. Gott hat auch Gnade außerhalb von Israel. Weißt du, wenn Gott uns herausfordert, dann macht das immer wieder ganz schön Angst. Dann verlangt er vielleicht Dinge von dir, die du nicht überblickst, nicht im Griff hast, die deinem Verstand zuwiderlaufen. Wo alles in dir sagt, nein, niemals, rechne dir aus, was es ist, weil wir mit menschlicher Mathematik unterwegs sind und nicht mit göttlicher Mathematik. Und natürlich tun wir uns da als natürlich Vernunftsmenschen schwer damit. Und da kämpft unser natürlicher Vernunftsmensch mit dem geistlichen Menschen in uns. Wir wollen zwar, aber. Und das Aber ist oft einfach größer. Und hinter den Kulissen tritt dann der Satan an uns ran und malt uns noch mehr Horrorszenarien. So auf die Leinwand. Und irgendwann haben wir nur noch Augen dafür, was da alles schief geht und wie das alles gar nicht geht und statt einfach Gott zu vertrauen, bedingungslos zu vertrauen. Und einfach auch seiner Treue und seiner Weitsicht zu vertrauen. Aber wer mit Gott unterwegs ist, wer sein Partner sein will, braucht dieses Vertrauen in Gottes Treue und in seine Weitsicht. Und die Konsequenzen unseres Trotzes, weil wir ganz oft uns eben doch auch wie Jona dagegen entscheiden, sind einfach, dass eine geistliche Abwärtsspirale in Gang kommt. Paul David Tripp, der hat ein geniales Andachtsbuch rausgebracht, Jeden Morgen neue Gnade. Ich habe die seit Anfang Januar habe ich das bekommen. Eins der besten Andachtsbücher, die ich je in der Hand gehabt habe. Der schreibt am 27. Februar oben so Überschrift. Du bist in eine Welt der Autorität geboren, doch nicht in der deinen. Ungehorsam entthront Gott und setzt dich auf den Thron deines Herzens. Wir sind ja so borniert und checken nicht, dass wenn wir unseren Willen durchdrücken, entgegen Gottes Willen, dann vertauschen wir den Thron in unserem Leben, setzen uns drauf. Und das kann nur bergab gehen. In dem Moment programmieren wir unser Leben auf Absturz. Und das Buch Jona zeigt eine Folge von Abstiegen beim Propheten auf. Jona macht sich auf, um vor der Gegenwart Gottes zu flüchten. So heißt es im Vers 3. Nur möglichst weit weg, die fünffache Distanz in die andere Richtung. 1100 darüber, 5000 noch was darüber ist besser für ihn. Weg von dem Angesicht Gottes. Nur damit Gott ihn nicht dorthin bringt, wo Gott möchte, dass er hin soll. Und dann lesen wir, im Vers 3 setzt sich ein Abstieg in Gang. Da heißt es, er geht hinab nach Joppe. Muss dazu sagen, das Buch Jona ist wohl komponiert in seiner Sprache. Das ist auffällig. Da hat sich jemand tiefsinnige Gedanken gemacht, wie er das Buch Jona wirklich formuliert, aufbaut und schreibt. Und es wird ganz klar, dass da mehr hintersteckt, wenn er schreibt, er geht hinab nach Joppe, er zahlt den Preis, in Klammern, dafür, dass er weit weg von Gottes Absichten kommt. Er steigt hinein in das Boot der gottlosen Seeleute, die eben Gott nicht kennen. Er macht gemeinsame Sache mit ihnen. Er steigt hinab in den entlegensten Raum. Das wird unterstrichen. In den entlegensten Raum. Um dann dort zu schlafen und wörtlich betäubt zu sein. Das beschreibt die Abwärtsspirale, wenn wir uns dagegen auflehnen, Gottes Willen zu tun. Wenn wir nicht Gott einfach in seiner Treue und in dem, dass er alles überschaut, vertrauen. Erkennen wir uns da wieder? Geht es uns nicht auch oft so, wenn wir vor Gott flüchten, trotzig unser Ding durchziehen und entgegen Gottes Willen handeln? Wundern wir uns dann noch, dass wir immer tiefer abstürzen, bis wir geistlich schlafen und geistlich betäubt sind? Dass wir dann untätig sind für Gott, kraftlos sind und nur noch irgendwie umhertaumeln im Leben? Ich sag dir, Gott bedingungslos zu vertrauen und zu gehorchen, ist besser, als ihm trotzig davonzulaufen. Doch ich habe eine gute Botschaft für dich. If you can, oh ja, Gott kann. Der vollkommene Gott schreibt nämlich Geschichte selbst mit weglaufenden Menschen. Dieser Part von Jona demonstriert uns die Größe, Allwissenheit und Allmacht unseres Gottes. Gott gebraucht unser Versagen genauso wie unsere Erfolge. Immer sagt er, ich hab dich. Der Gott, der gerne Gnade an seinen Feinden erweist, hat eben auch Gnade für seinen Propheten Jona. Auch wenn er gerade extrem widerspenstig ist und, wie wir gesehen haben, Gott bewusst den Abschied ins Angesicht gibt und wegrennt. Und diese Wahrheit gilt auch uns. Selbst wenn wir Gott wie Jona die kalte Schulter gezeigt haben und bis ans Ende der Welt gelaufen sind und tief abgestürzt sind, ist Gott für uns da, gilt seine Gnade uns immer noch. Ist sein Arm und sein Blick weit genug, dich aufzufangen und zurückzuholen, einzuholen. Wir verlieren uns ja oft im Klein-Klein. Aber Gott hält das alles wie Zutaten eines Essens in der Hand und kreiert sein Fünf-Gänge-Menü daraus. Und da mögen auch giftige Muskatnussnüsse darunter sein, die zerrieben werden. Die mögen genauso enthalten werden wie leckere Karotten, Kartoffeln, Kräuter, geschmackverstärkendes Salz und andere Dinge. Klar, es sollte nicht zu viel von dem giftigen Muskatnuss drin sein. Aber es hindert Gott nicht, diesen Muskatnuss zu benutzen. Und das soll kein Freifahrtschein für Sünde sein. Hast du dir schon mal überlegt, was das mit Jona gemacht hat, dass er vor Gott wegrennt? Wir haben das nicht weitergelesen. Sturm kommt auf. Und irgendwann sagt er, okay, schmeißt mich ins Meer. Und dann kommt ein großer Fisch, verschlingt ihn. Hey, hier ist er quasi am Sterben, mitten im Meer. Dann auch im Bauch eines Fisches. Kannst du dir vorstellen, wie es ihm da drin ging? Was der an Atemgeruch hat? Plus Magensäure, plus Seetang, plus was weiß ich, was da so alles drin, so Magen drin ist. Leute, das ist die Hölle. Das ist der Tod. Das ist Qual, 3 Tage lang, die dieser Jona in dieser Zeit erlebt. Aber Gott kann selbst das gebrauchen. Das ist die Botschaft. Wir vergessen einfach die Allwissenheit Gottes. Die Allwissenheit Gottes, dass er schon wusste, wie Jona ist, was Jona machen wird, bevor er ihm den Auftrag gegeben hat. Er kannte die gesamte Story schon, bevor er sie in Gang gesetzt hat. All das ließ der Allmächtige in seine Planung einfließen, in seine wohldurchdachten Pläne. Und alles, was Jona mitbrachte, an Wissen über Gott, aber auch an Rebellion gegenüber Gott, am Weglaufen und, alles hat er in seine Pläne eingeflochten und er war nicht überrascht, als es auftrat. Was Jona nicht wusste, Gott hatte ihn in seinem Trotz und in seiner Engstirnigkeit dazu bestimmt, eine weitaus größere und vielschichtigere Geschichte zu schreiben, eine Geschichte, die weit über seinen Horizont hinausging. In seinem Trotz nutzte Gott ihn in seiner gottgesetzten Aufgabe als Prophet. Er wird in diesem Trotz zum störrischen Spiegel der Menschheit, die ihr eigen Ding durchziehen will. Und gleichzeitig wird er in diesem Trotz zu einem Spiegel für den Retter der Welt, der kommen wird, der sein Leben geben wird, um die Menschen, die gottlos sind, zu retten und der den Tod bezwingen wird und am dritten Tag auferstehen wird. Jetzt bedenke mal, wenn Gott schon so in solch einer Trotzzeit so ein prophetisches Zeichen aufrichten kann, was kann er erst tun, wenn wir ihm in Demut und im Vertrauen gehorchen? Und hier schließt sich der Kreis zu Paulus, der im Römer 8, 28 schreibt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles, das meint nicht nur die guten Dinge, nicht nur, wo du heilig lebst und es spürst. Alles meint alles. Lässt Gott in deinem Leben zum Besten dienen. Gott ist nicht überfordert. Noch nicht mal unser Trotz und unsere Schuld überfordern Gott. Er macht etwas Gutes daraus. Das ist unfassbar, oder? Wenn ich darüber nachdenke, hört mein Staunen über Gott nicht mehr auf. Und noch mehr, an Jona können wir sehen, dass alle Dinge und alle Wesen, selbst so ein Walfisch, ein Raubtier, dem Gott dienen, der alles geschaffen hat. Wende das mal auf unsere Zeitgeschichte an, was gerade passiert. Dein Gott ist größer. Und das Großartige an Gottes Plan ist, dass er den freien menschlichen Willen nicht ausschaltet, sondern erst recht einschaltet. Wer kann das fassen? Er macht Menschen nicht zu einer gefügigen Marionette. Er hat ihm bewusst einen eigenen Willen gegeben. Er macht dich niemals zur Marionette. Aber in seiner Allmacht und Allwissenheit hat er deinen Willen und deine Entscheidungen in seinen Plan eingebaut, bevor die Welt geschaffen worden ist. Bei Gott gibt es keinen Plan B. Es ist immer Plan A. Weil er alles vor Erschaffung der Welt wusste und in Weisheit eingebaut hat in seine Pläne. Er gebraucht dich mit allem, was du bist und auch womit du kämpfst. Mit allen Entscheidungen, ob gut oder schlecht. Er gebraucht deine Vergangenheit, ob sie gut oder schlimm war oder nicht. Er gebraucht deine Gegenwart, ob sie dir gerade gelingt oder nicht. Er gebraucht deine Niederlagen. Ja, er gebraucht sogar deine Zweifel. Und das beste Beispiel davon ist Thomas, der, als er den Auferstandenen begegnet ist und ihn berühren darf, zum Boten bis nach Indien rüber wird. Und die Gemeinde Jesu Christi dort auf ihn wahrscheinlich zurückgeht. Er gebraucht deine Stärken, aber er gebraucht uns auch gerne dort, wo wir schwach sind. Und dieses Geheimnis ist groß. Aber es gilt auch über deinem Leben. Er ist stark genug. Er ist stark genug, dich aufzufangen. Selbst wenn du wegläufst, hat er dich schon längst eingeholt. Catch me if you can. Yes, I can, sagt er noch. Ich bin ja die ganze Zeit dabei. Nochmal, das soll dich nicht dazu verleiten, jetzt erst recht daneben zu treten. Du sollst Gott nicht versuchen. Aber Gott ist da. Er möchte dir die Wunden, wenn du von ihm wegläufst, ersparen. Gott will dich gebrauchen. Er will dich zum Partner machen. Die Frage ist nur, ob wir Gott freiwillig dienen als seine Knechte und Vertrauten oder ob wir es unfreiwillig als Knechte des Bösen tun. Gott sucht dich und er wartet auf dich. Er wartet auf dich, dass du sein Angesicht suchst. Er möchte mehr Intimität mit dir. Er möchte dir mehr von seinem Herzen zeigen. Er möchte dir sagen, was sein Herz bewegt. Für den Tag heute, für die Woche, für dieses Jahr, für den Moment. Und er möchte dich zum Partner machen. Und er ist da und wartet. Geduldig. Und ich habe so gespürt in der Vorbereitung dieser Predigt, diesen Ruf Gottes. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Diesen Ruf Gottes zu dir. Ich fand es schön, wie das letzten Sonntag in der Predigt der Thomas Schmidt auch nochmal gesagt hat, der Mensch, männlich, weiblich. So ruft er uns. Er hat das gleiche Interesse. Egal, ob du Mann, Frau, Kind, Grieche, Türke, Deutscher, Schwabe, Bayer. Na, ich bin eine Promenadenmischung. Oder eine Promenadenmischung bist. Welche Sprache du sprichst, welche Hautfarbe du hast. Er ruft dich. Er will dich und er wartet auf dich. Und die Frage ist, gehen wir auf diese Antwort ein, auf diese Frage ein? Antworten wir ihm und sagen, ich komme, ich laufe, ich renne zu dir, zu dem Thron der Gnade. Oh ja, ich will mal mehr von dir kennenlernen. Hier bin ich, jetzt red du mal. Lass uns beten. Herr, du bist der, der Wollen und Vollbringen gibt. Und ich bete für dich, dass du jetzt das Wollen gibst und zu Hause das Vollbringen. Und wenn du sagst, ja, ich will, dann steh vor Gott einfach mal auf. Herr, ich will dich neu suchen, dein Angesicht. Ich will so voll werden in deiner Gegenwart, weil ich dich kenne, dass ich auch was zu geben habe. Und höre, was auf deinem Herzen ist. Ich will mich aufmachen, dein Angesicht zu suchen, tief einzutauchen in deine Gemeinschaft. Wenn du das willst, dich entscheidest, dann stehe jetzt auf vor Gott. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen, wo er steht. Du siehst jeden Einzelnen, der sich entschieden hat. Und ich weiß, du freust dich über jede Entscheidung. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, dass du dieses Ziehen zu Hause gibst, in die verborgene Kammer, dieses innere Verlangen, diese Gemeinschaft mit dir zu suchen und deinen Herzschlag, in deinen Herzschlag einzutauchen. Und ich bete, Herr, dass du wirklich dein Angesicht offenbarst, immer tiefer, immer mehr. Und dass du uns Ohren des Herzens gibst, die verstehen, was du uns sagst. Und uns dann den Mut gibst und hilfst, das dann auch hinaus zu tun und umzusetzen, was du uns sagst. Ich bete um besonders dichte Zeiten im Heiligen Geist, Herr, in diesen verborgenen Orten. Auf eine Art und Weise, wie sie jeder noch nicht kennt. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.